Damit möchte ich nochmal alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Wir sind versammelt im Namen vom Herrn Jesus Christus. Manchmal ist es gut, wenn irgendwo so eine gewisse Liturgie ist, wo einer vorne steht und immer so anfängt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Nachteil ist, dass man manchmal nicht mehr studiert dabei, wenn es immer gesagt wird. Aber wir wollen immer daran denken, dass wir im Namen vom Herrn Jesus uns versammelt haben. Ich hoffe, dass ihr wegen ihm daher gekommen seid. Weil er gesagt hat, das sind wohlbekannte Vers. Es gilt eigentlich für die Gebetsversammlung, aber es gilt auch da fürs Zusammenkommen. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin sicher, wo der Herr Jesus das gesagt hat, das steht in Matthäus Kapitel 18, sind Vers 19 und 20 gewesen, die ich gelesen habe. Und er das gesagt hat, ist er vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Und er denkt nicht jetzt im Himmel, ja, ich bin erwartet und mein Wort trügt nicht, ich habe das hier gesagt, jetzt muss ich es halt auch halten. Wenn ich gewusst hätte, wie es in der Gemeinde manchmal aussieht, dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Nein, der Herr Jesus bereut es nicht. Der denkt nicht, ja, ich muss mein Versprechen halten, jetzt muss ich noch die Nägel in Gas heute Abend. Alle sind ja wunderbare Gemeinde, aber ich denke so, ganz ohne Flecken und Runzeln sind wir noch nicht. Und ich behaupte, er ist mit Freude dahergekommen. Und wir sehen dann vielleicht Unterschied. Vielleicht gibt es Sättigungen, wo man denkt, das ist jetzt, der ist noch treuer als ich, oder der kann den Heiland besser bezeugen als ich, oder der kann besser mitsingen. Und was wir nicht messen können, aber der Herr Jesus weiss, es ist bei jedem Einzelnen, wie stark ist die Freude von dem Gotteskind, dass ich jetzt da bin, nicht ich, der Herr Jesus meine ich, dass ich mit in der Mitte bin. Wie gross ist echt Freude? Und so gross und noch grösser ist seine Freude. Und er wird vor jedes jetzt anstehen und sagen, du, ich habe Freude, dass du da bist. Vielleicht auch, hast du auch Freude, dass ich da bin, der Herr Jesus, wird er fragen. Man vergisst es manchmal ein bisschen. Und doch ist er die Hauptsache. Wegen ihm kommen wir zusammen. Und es ist mein Gebet, dass er im Zentrum steht und dass nachher aus diesen Sachen, die ich da auf meinen Zettel habe, das rauskommt, was er will sagen. Nicht einfach das, was ich interessant finde. Für das will ich jetzt auch beten. Herr Jesus Christus, ja, wir haben Freude, dass du da bist. Und wir wollen dich bekennen, dass wir uns ganz zu wenig vorstellen können, was das bedeutet. Dass wir manchmal auch nicht so dran denken, wenn wir uns in deinem Haus versammeln, als Gemeinde zusammen sind, wo du das Haupt bist und wir an dir hängen. Bitte reinige uns von allem, was zwischen dir und uns jetzt noch könnte störend sein. Ich bitte dich, dass du mich leitest und salbst durch deinen Geist. Und dass Freude an dir unsere Stärke ist. Du hast auch Freude, wenn wir uns an deinen Segnungen freuen, wenn wir uns an Sachen freuen, die du gemacht hast und tust, aber wir wollen uns an dir selber freuen. Weil wir könnten niemanden besser erkennen als dich. Herr, gang durch die Reihe. Ich würde sagen, umarm du jedes, was da ist. Ich meine das nicht sentimental, sondern du bist die Liebe und du bist die gelebte Liebe. Und lass sie auch unter uns lebendig sein und spürbar. Du hast uns lieb und wir danken dir, loben und preisen dich. Bist du höher haben jetzt. Strahle du. Ich danke dir. Amen. Ich will nochmal auf das Thema zurückkommen. als ich das letzte Mal angeschnitten habe, wir wollen eine segnende Gemeinde sein. Ich glaube, dann liegen wir in der Linie vom Herrn Jesus. Ich habe einen Titel gesetzt, was für Gemeinden segnet der Herr? Ja, wo muss denn eine Gemeinde sein, dass man sagen kann, ja, da segnet er, natürlich. Klar, wenn es so und so ist, dann segnet er. Ich denke, wir wollen dem heute mal nachgehen. Wir haben ja gehört, dass wir vom Fluch, vom Gesetz in Segen gekommen sind. Verflucht ist jeder, der nicht alles hält, was im Gesetz geschrieben steht. Das Problem ist alles, weil alle ein paar Sachen halten und die meisten haben noch niemand umgebracht. Aber das ist eben nicht alles, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Paulus immer wieder sagt, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts und es wäre nichts nütze. Das wäre nur ein Lärm, ein tönendes Erz und so weiter. Unter den Fluch fallen alle Menschen, weil außer dem Herr Jesus als Mensch niemand das ganze Gesetz gehalten hat. Und wir haben uns dann vor etwa 4 Wochen daran erfreut, dass im Galater 3, 13 und 14 steht, dass Jesus den Fluch, den er nicht verdient hat, auf sich genommen hat. Der Fluch, der uns gilt, wo er sich hat kreuzigen für unsere Sünden. Und dass durch das der Fluch, den wir verdient haben, ausgeblieben ist für uns und der Segen von Abraham über uns gekommen ist. Dass also jeder, auch wenn er nicht das Spruchkärtchen zieht am Neujahr, darf wissen, der Heiland sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und eben weil es da jetzt ja nicht nur um Einzelne geht, sondern weil der Herr Jesus, wie man es gesungen hat, jedes in seine Gemeinde stellt. Als einen lebendigen Baustein oder als ein Organ, als im Leib. Wenn wir auch schauen, ja, wie steht es jetzt um den Segen für Gemeinden? Wo segnet denn der Herr? Geht es ums Wachstum? Ich will das nicht ausschliessen, dass das auf den Segen vom Herrn zurückzuführen ist. Und nicht einfach um irgendwie zeitgemäßes Arrangement von den Gottesdienst. Ich will das nicht ausschliessen, ich hoffe es. Dass die Gemeinden, die viele anschauen, im vollen Segen vom Herrn stehen. Wir sehen auch, dass der Herr ein Herz hat für Gemeinden, die eine kleine Kraft haben, Philadelphia, und ihnen sehr liebevoll zuspricht. Und ihr habt euch sicher auch Gedanken gemacht. Also wenn ihr heute da seid, erwartet ihr etwas. Wenn ihr das Gefühl hättet, ja, der Herr segnet da halt nicht, dann wäre er nicht da hinkommen. Ich muss mal schauen, ich habe da etwas abtippt. Ein Bericht über eine Gemeinde. Und ich denke, wenn wir diesen Bericht lesen, dann würde man sagen, ja, das ist es ungefähr. Vielleicht noch ein paar Sachen mehr. Aber wenn es so ist, ja dann, so eine Gemeinde ist gesegnet. Wo soll ich sagen, der Text ist übersetzt ins Deutsch. Dass ihr gerade wisst, dass ihr mich nachher nicht fragen müsst, wo die Gemeinde ist. Muss es nicht Angst haben, dass ihr uns verlöhnt und nachher dort hergeht, wo es noch viel besser ist. Aber wisst ihr, sogar Schulen werden heute evaluiert. Begutachtet, alle 5 Jahre. Eigentlich wäre es alle 4 Jahre im Kanton Zürich gewesen und das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu teuer gekommen. Jetzt ist es alle 5 Jahre. Da kommen Leute, die von außen eine andere Sicht haben, eine quasi eine neutrale Sicht, und alles durchleuchten. Und geben nachher einen Bericht ab. Ich habe jetzt hier einen Bericht über eine Gemeinde, aber die ist ein bisschen anders verfasst als die letzte Evaluation von unserer Schule. Man merkt, dass es da einen gläubigen Berater sich Gedanken über die Gemeinde gemacht hat. Und man merkt dann, dass das ein Better ist. Man hat den Eindruck, der ist der Gemeinde auch wirklich gut gesinnt. Ich lese jetzt mal die Einleitung von dem Bericht. Da steht: Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. So etwas steht eben in einem weltlichen Bericht natürlich nicht. Da dankt einer. Er denkt also an die Gemeinde, die er beratet. Und ich habe auch andere Sachen vom gleichen Autor schon gelesen. Und ich weiss, er tut also nicht einfach ein bisschen schmeicheln oder einfach etwas Nettes zuerst schreiben. Sondern ich glaube, dem Mann, wenn er für die Gemeinde betet, wird er immer mit Freude erfüllt und sagt: Danke, Herr, für die Gemeinde. Und danke, dass die Gnade begriffen haben, angenommen haben, dass sie Gnade erfasst haben. Ich glaube, da können wir auch mithalten. Das würde er über uns auch sagen. Ich danke, da ist Gnade durch Jesus Christus einfach sichtbar und spürbar. Er geht weiter. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt. Eine reiche Gemeinde. Aber nicht wie die Gemeinde in der einen Zeit, die gesagt hat, ich bin reich und habe gar satt und brauche nichts. Nein, sondern wirklich in Reichtümer, die aus Gnade dieser Gemeinde zugekommen sind. Er sagt nämlich, in was sie reich sind. In aller Lehre. Da ist also nicht irgendwo die Lehre immer kleiner geworden, so bis auf kleine Portionen, aber so, wo man in einer Sekunde zu sich nehmen kann und dann daran zehren, eine Zeit lang. Da ist eine reichhaltige Lehre vorhanden. Ihr wisst, wie sehr es unserem Leiter, Charles Reichenbach, auf dem Herzen ist. Hat er auch schon gesagt, ich diene heute lehrend in eurer Mitte. Und er hat gesagt, wisst ihr, ich bringe heute viele Bibelstellen. Ihm ist das wichtig. Die Lehre aus dem Wort Gottes, also da, in dieser Gemeinde, die da beurteilt wird, ist das reichlich vorhanden. Der Trend nach immer kürzer und immer kleineren Portionen ist also da nicht zu verzeichnen gewesen. Und sie sind reich in aller Erkenntnis. Ich weiss, welche Erkenntnis dem Autor am wichtigsten ist. Natürlich kann man viel wunderbare, hohe Geheimnisse erkennen. Aber ihm ist es darum gegangen, Jesus selber zu kennen. Das war die Erkenntnis, wo er sagt, ihr habt das reichlich. Ihr seid vor einigen Jahren gläubig geworden, aber ihr kennt den Herr Jesus schon recht gut. Da ist ein Reichtum da bei euch von Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Oh, ich hoffe, dass er das von mir auch will sagen. Manchmal sind wir wieder in der eigenen Kraft und dann merken wir, wenn sie nicht mehr weitergeht, wenn es aufhört mit der eigenen Kraft. Aber da ist also offenbar eine Gemeinde, wo Geschwister die Botschaft hören und dann gibt ihnen das Kraft und aus dieser Kraft leben sie dann im Alltag und leben eben anders, als sie vielleicht sonst würden machen. Haben mehr Vertrauen, haben mehr Freude, entscheiden anders, entscheiden sich gegen gewisse Sachen und für gewisse Sachen in Übereinstimmung mit ihrem Herr. Die Botschaft ist also zur Kraft geworden. Und dann lesen wir noch etwas, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Also es handelt sich um eine charismatische Gemeinde in dem Fall. Es sind Gaben vorhanden und der Beurteiler sagt, es ist eigentlich alles vorhanden, obwohl man das nicht abschliessend aufzählen kann, was der Geist Gottes alles wirkt. Es gibt ein paar Aufzählungen in der Bibel und man kann sehr vieles zusammennehmen und es ist gut, wenn man nicht nur bei einer Aufzählung bleibt, sondern auch andere Aussagen dazu bringt. und die Fülle, die Ganzheit davon nimmt. Aber offenbar ist das da alles vorhanden. Und jetzt nochmal etwas. Während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe schon gehört sagen, dass die Erwartung heute weniger zum Ausdruck käme als vor 30, 40 Jahren. Das ist eigentlich komisch, denn wir sind 30, 40 Jahre näher gekommen. Aber irgendwo der Trend, ich bin froh, dass da, wo ich heute Morgen im Gottesdienst war, wieder aus der Offenbarung predigt wird, im christlichen Zentrum Buchegg in Zürich, sehr schriftgemäß. Ich bin dankbar dafür. Wir sind jetzt ja näher. Aber ich weiss noch, wie das war, als ich frisch in die Gemeinde gekommen bin. Ich habe gedacht, dass das Ende der 80er Jahre, also das ist lächerlich, das werde ich natürlich nicht mehr erleben. Obwohl ich gewusst habe, dass niemand Zeit und Stunde kann ausrechnen kann. Aber ich habe irgendwie so gedacht, und 2000? Meine Mutter hat mir mal gesagt, weißt du, wenn du 46 in dem bist, dann ist das Jahr 2000. Das war für mich lächerlich gewesen. So wie Kunst doch nicht. Obwohl, niemand in der Bibel steht, es gehe nicht 2000 Jahre. Das steht niemand. Die Christenheit hat das vielleicht da und dort mal gemeint, ja, eine Zeit lang, aber es steht nicht in der Bibel, ich weiss es. Aber irgendwo, es war so eine Naherwartung gewesen. Und in dieser Naherwartung war auch die Gemeinde da. Ich habe gelesen jetzt etwa zwei Bücher, die von erwecklichen Aufbrüchen von über 100 Jahren berichten. Und die haben dort den Herr Jesus erwartet. Die haben gesagt, jetzt ist es wieder wie zu den Zeiten der Apostel und jetzt die Zeit noch und dann kommt der Herr wieder. Jetzt ist es wieder wie es am Anfang war. Das war vor gut 100 Jahren. Und nachher hat sich die Schar der Gläubigen über ein Jahrhundert lang gespalten über diese Sachen, wo dort der Heilige Geist gewirkt hat. Sie haben selber zugegeben, dass sich zum Teil Menschliches drin gemischt hat, aber sie haben Menschen zu Jesus geführt und sie haben eine Naherwartung gehabt, dass Jesus wieder kommt. Ich denke, das ist das Zeichen von einem erweckten Gotteskind. Es hat Naherwartung. Und wir stehen sicher einmal nicht vor dem Herrn und sagen, ja, also Herr, weisst du, wenn ich gewusst hätte, dass du noch so lange nicht kommst. Nein, wir leben doch nicht besser, als wenn wir den Heiland heute erwarten. Oder? Wir können doch nicht mehr aus unserem Leben rausholen oder uns, sagen wir lieber, schenken lassen, als wenn wir mit ihm einfach rechnen. Das ist die richtige Haltung. Die war in dieser Gemeinde vorhanden gewesen. Wo jetzt das geschrieben worden ist. Ich hoffe, es ist nicht Vergangenheit. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. Jetzt kommt noch ein Zuspruch und man denkt, es ist klar, wenn eine Gemeinde so steht, ist das fantastisch. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn man wüsste, wo die Gemeinde ist, müssen wir herreisen, da auch dazugehören. Vielleicht würden wir noch zwei, drei Sachen dazu nennen, die wir auch gerne hätten. Dann denken, so muss es sein, oder? Und dann ist das einfach eigentlich schon fast der Himmel auf Erde. Für was wartet es überhaupt noch auf mich? Ja, ja, auch die schönste Gemeinde ist noch lang nicht das, was wir werden einmal sehen, wenn wir in der Herrlichkeit sind bei ihm. Ich habe jetzt nicht den ganzen Bericht abgetippt. Der ist noch viel, viel länger. Und nachdem wir so gesehen haben, was da alles fantastisch ist, eine Gemeinde, die in der Gnade lebt. Reichhaltige, biblisch fundierte, praktisch anwendbare Lehre und reiche Erkenntnis. Menschen, die in der Kraft vom Evangelium, was gehört haben, auch das Leben gestaltet. Geistesgaben sind reichlich vorhanden. Und der Blick ist trotzdem nicht einfach jetzt nur noch auf die schöne Gemeinde gerichtet, sondern auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus. Sage nicht, Herr Jesus, also jetzt ist eigentlich gut, jetzt musst du eigentlich nicht kommen. Wir mögen jetzt gut warten, bis wir in der Herrlichkeit sind. Nein, komm, Herr Jesus, komm lieber heute als morgen. Die Haltung ist da gewesen. Ich habe aber dann eben gesagt, wie gesagt, den ganzen Bericht gelesen. Und da sind dann Fragen aufgekommen. Ich habe gelesen, dass die Gemeinde im Begriff ist, sich zu spalten. Wenn es am Allnehmen eine schöne Gemeinde gibt, ist sie im Begriff, sich zu spalten. Das ist schon etwas Verrücktes. Die Leiter sind verschiedene Evangelisten, die auch die Gemeinde ins Leben gerufen haben. Die haben das nicht natürlich wollen. Die wollen die Leute nicht an sich selber binden. Aber die Leute selber machen den Unterschied. Sie sagen, ja, ich habe mich beim Bruder A bekehrt. Ja, mich hat der Bruder B getauft. Und der Bruder C. Und jetzt haben sie angefangen, das gegeneinander auszuspielen. Und der Bericht muss dann mit allem Ernst sagen, dass das kindisch ist. Und dass sie mit dem sollen aufhören. Es da verschiedene Personen anzuhängen und jede Person hat ein bisschen etwas anderes, vielleicht ein bisschen betont, aber es waren nicht verschiedene Lehren gewesen. Die Personen selber waren eins gewesen im Geist, aber die Leute haben sich da angefangen zu spalten. Überhaupt ist der Trend zu beobachten, dass man anfängt mit den geistlichen Erfahrungen, die man gemacht hat, oder auch mit den Gaben, die man bekommen hat vom Heiligen Geist, anfängt aufzuschneiden. Und will schauen, wer ist der Grösser, wer ist der Besser. Konkurrenzkämpfe kommen jetzt. Und jeder will der andere übertrumpfen, eigentlich recht kindisch. Ja, gerade auch mit der Geistesgabe ist es so, dass also recht umfangreich Anweisungen gegeben werden, wie man muss umgehen damit und dass es so nicht geht. Und jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, Lilian und ich wären also, wenn die Gemeinde in der Nähe wäre, also wir haben ja vor einem Jahr müssen suchen, weil wir unsere Zürcher Versammlung geschlossen haben, wir sind nur noch sehr wenig gewesen, wir wären nicht in diese Gemeinde gegangen, das wäre uns zu laut gewesen, ein Durcheinander war da gewesen. Und ganze Seiten wird auf das eingegangen. Und das Interessante ist, dass nicht mit einem Wort in dem Bericht steht, hört sowieso auf damit, das ist alles vom Teufel. Das steht nicht. Aber wenn die Gemeinde jetzt in der Schweiz oder irgendwo im deutschsprachigen Raum vielleicht ein paar Ablecker hat und so bei uns würde funktionieren, ich glaube, wir können Bücher kaufen, die von dieser Gemeinde gewarnt wird. Und in den einen würde es heissen, das weisst du, das ist sowieso von unten. So wie ich das einschätze, wenn ich den ganzen Bericht lese, der doch so gut anfängt und der Berichterstatter, der Beurteiler sagt, ich danke Gott, dass ihr reich sind und dass auch geistliche Gaben bei euch vorhanden sind. Ich danke Gott dafür. Er sagt, nicht hört auf, das ist ja, da fragt man sich, von wo das überhaupt kommt. Oh, ihr Lieben, da gibt es noch das Ego. Ne? Der Charles sagt auch, es gibt drei Herren. Ne? Nicht nur Gott und der Teufel, es gibt noch das Ich, das am Kreuz ist. Ja, also dort war es offenbar sehr stark vorhanden gewesen und jeder hat den anderen übertönen in den Versammlungen. Es waren laute Sachen gewesen und der Bericht sagt, also da kann man gar keinen mitnehmen. Man kann nicht einen von draussen einladen. Wenn der da reinkommt, dann sagt er, die spinnen alle. Was ist das für ein Hühnerstall oder irgendwie so? Was ist das für ein Chaos? Und das wird dann da korrigiert. Es herrschen Zustände, lese ich, die schlimmer sind als bei Ungläubigen. Es wird ein Mann erwähnt, der eine Liebesbeziehung zu seiner Stiefmutter hat. Und das steht im Bericht, also so etwas sieht man nicht einmal bei den Ungläubigen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch, aber das hat er einmal so geschrieben. Gemeindeglieder haben Streit miteinander und gehen vor ein Gericht. Und haben nicht den Eindruck, das bringen wir doch unser Problem, wenn wir miteinander nicht zurechtkommen als Brüder und Schwestern, bringen wir doch einfach einen Prediger oder Seelsorger, den Ältesten und kommen da Rat über. Nein, die gehen vor Gericht. Passiert auch. Das Abendmahl hat man als richtige Mahlzeiten gefeiert. So wie es bei Jesus auch war. Und am Schluss dann ist noch der Kelch oder zuerst das Brot gebrochen worden und dann mal der Kelch umgegangen worden. Und vorher war da offenbar so eine Art ein amerikanisches Buffet gewesen. Also jeder hat etwas gebracht und dann hat jeder etwas genommen. Es ist ungerecht zugegangen. Und die einen haben gar nicht genug bekommen. Und die, die selber nicht so viel und so feine Sachen haben können mitbringen, die sind nachher irgendwie auch übergangen worden. Die sind noch hungrig gewesen und andere bereits betrunken. Da denken wir in dem Moment, stimmen die einleitenden Sätze, wo ich sicher bin, sie sind vom Geist Gottes inspiriert. Die Gemeinde ist hilflos gegenüber Sättigen, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Einmal keine leibhaftige Auferstehung. So, wissen Sie jetzt, welche Gemeinde es ist? Ja? Wo ist die? Ich habe es ein bisschen getarnet, nicht zum interessanter sein. Sondern manchmal kennt man etwas schon, dann hört man so. Aber es ist gemeint Korinth. Die Evaluation habe ich jetzt aus einer neuen Übersetzung, Neues Leben heisst sie, abtippt. Aber es ist vor 2000 Jahren vom Apostel Paulus geschrieben worden. Und man denkt dann, wenn man den ganzen 1. Korintherbrief liest mit allen Missständen, und ja, ich muss sagen, eben, also wenn es viele Gemeinden dort schon gegeben hätte, hat es natürlich nicht, aber jetzt, wenn es die Gemeinde heute gibt, also Lilian und ich wären dort jetzt nicht an, weil es zu laut war, oder? Versteht ihr? Vieles ist heute zu laut. Und ich bin sicher, der Paulus ist mit dem Geist Gottes erfüllt gewesen, wo er gesagt hat, und ich danke für die Gemeinde. Ich danke ihm immer wieder. Ich kann nicht aufhören, für euch zu danken. Er ist vom Geist Gottes erfüllt gewesen. Er hat nicht gelogen, er hat nicht ein bisschen etwas Nettes geschrieben, sondern er hat das gemacht. Er hat wirklich können Danke sagen. Und der Grund, dass der Brief entstanden ist, ist Beweis dafür, dass der Herr Jesus auch die chaotische Gemeinde hat wollen segnen. Der Herr Jesus bringt da zum Ausdruck, was er empfindet. Wenn man von Gemeinden redet mit ihren Mängeln, ja, da kommen uns Galater in den Sinn, die gesetzlich geworden sind, oder? Die kommen uns in den Sinn. Es kommen uns verschiedene Gemeinden in den Sinn und dann denken wir, am Schluss hat der Herr Jesus selber als der erhöhte Christus vom Thron aus dem Apostel Johannes an 7 Gemeinden dann ein bisschen kürzere Schreiben diktiert. Die Sendschreiben. Und nur bei 2 ist nicht irgendein Vorwurf drin, irgendeine Sache, die jetzt muss geändert werden. Das heisst nicht, dass die perfekt gewesen sind, aber bei 2 erwähnt er nichts. Und bei 5 hören wir zum Beispiel, dass es eine Gemeinde tot ist. Stell dir vor, eine tote Gemeinde. Aber der Herr Jesus redet zu einer. Und will, dass sich der Zustand ändert. Ein anderer ist am Verkalten. Bei einer anderen ist die Liebe am Verkalten. Und 2 Gemeinden sind offenbar nicht erfolgreich, gegen falsche Lehren vorzugehen. Die sind irgendwo da hilflos und tun da nicht widersprechen. Ich muss euch einmal vorlesen. Wir sehen auch da gerade ein Bild von unserem Herr Jesus. Wir haben so Mühe, uns Jesus wirklich so vorzustellen, in seiner Ganzheit, wie er ist. Meistens sehen wir irgendeine Eigenschaft von ihm und die gefällt uns besonders und an die denken wir und an andere denken wir weniger. Der Apostel Johannes war auf der Insel Patmos, verbannt. Und dann hat er eine Sicht gehabt. Zuerst hat er etwas gehört und nachher auch gesehen. Er hat eine grosse Stimme gehört, hinter sich, und dann hat er geschaut. Ich lese jetzt die Offenbarung 1 einmal vom Vers 12 an. Ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Und das ist der Herr Jesus. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das sind die Augen, die einfach alles durchdringen. Heute würde das Kind sagen, er hat einen Röntgenblick. Das ist irgendwo mal schon vorgekommen von einem, der das könne. Also, seine Augen erforschen alles, aber nicht nur eben einfach wie ein Röntgenbild, sondern auch geistlich sieht er einfach in alles hinein. Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. So hat der Apostel Johannes den Herr Jesus vorher nie gesehen. Er hat ihn als Mensch gesehen. Er konnte an ihn anlehnen beim Essen. So sieht er eine Brust. Aber so hat er ihn nie gesehen. Und die Reaktion: als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist eine Beschreibung vom Herr Jesus, die wir kennen müssen. Wir müssen wissen. Und er war der Jünger, der Johannes, der oftmals am nächsten beim Heiland war, wo er auf der Erde war. Und jetzt hat er ihn gesehen. Und er ist umgekehrt. Er konnte nichts mehr machen können. Wie tot. Keine Bewegung mehr war er fähig zu machen. Kein Wort können sagen. Fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Oder Werner Kniesel heute Morgen das vorgelesen hat, hat er gesagt, wir müssen das wissen. Und auch mal wissen, wenn der Johannes, der Jünger, der wo Jesus so nah war, so reagiert hat, was wird mit denen einmal sein, wenn es vor Jesus sind, die ihn abgelehnt haben? Er hat gesagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist etwas vom Wissen, wo wir einfach auch sollen haben. Sehr, sehr Herrliches. Der Jesaja hat auch mal eine Herrlichkeit gesehen. Und da hat er müssen sagen, weh mir! Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und nachher hat auch der Herr gehandelt. Er hat nicht gesagt, ja, du hast recht, du passt nicht zu mir, geh weg. Sondern er hat ihn dann verändert, er hat ihn dann gereinigt. Hier sind deine Lippen gereinigt. Er hat ihn dann hergestellt. Da auch. Jesus ist unser guter Freund, aber nie der Kumpel. Er ist so und so ist er jetzt, wie ihn Johannes da gesehen hat. Und ich denke, das war nur eine Vision gewesen. Dann in seiner ganzen Herrlichkeit hätte Johannes den Herr Jesus da überhaupt nicht vertreten. Er wäre dann wirklich tot gewesen, habe ich das Gefühl. Es war noch abgeschwächt gewesen, wahrscheinlich. Aber nachher kommt das Nächste. Ich fiel zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die zwei Sachen von Jesus. Das umwerfend Herrliche, wo man machtlos ist, wo man nur noch umkehren kann vor ihm. Und dann die liebe Hand, die sagt, komm, du musst keine Angst haben. Komm. Man berührt und Zuspruch gibt. Und er nicht wegstößt. Beides ist unser Herr Jesus. Wo ich jetzt aber gestaunt habe, es ist ja das Thema, was für Gemeinde segnet der Herr? Wo hat er den Herr Jesus gesehen? In der Mitte von 7 goldigen Leuchtern. Und er erklärt nachher, die Leuchter sind Gemeinden. Und wir hätten das Gefühl, also 5 von diesen 7 haben also dann nicht mehr so toll glänzt. Eine tot, eine halbtot, 2 mit Irrlehren und eine, wo man auch das Gefühl hat, sich wäre eigentlich gut, aber die, da kommt die Liebe jetzt langsam abhanden. Und er sieht sie als goldige Leuchter. Und er liebt die Gemeinde. Und jetzt kommen 3 Worte. Wenn ihr alles vergesst, nehmen die 3 Wörter mit. Das ist zwar dann auch nicht mehr eine reichhaltige Lehre, auch eine kleine Portion, aber das ist jetzt wirklich etwas. Die Haltung vom Herr Jesus, die er zu der Gemeinde hat und zu jedem einzelnen Gotteskind. Ich bin sicher, er steht vor jedes von euch an und sagt das. Und er steht vor Gemeinden an und sagt das. Der Hesekiel hat das einmal formuliert in Bezug auf die Berufung von Israel. Zu einem Zeitpunkt, wo sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, hat er sie einmal daran erinnert, wie sie berufen worden sind, das Volk Gottes zu sein. Und dazu gehören wir neutestamentlich ja auch. Hat er es so bildhaft beschrieben. Bei deiner Geburt war es so. Am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Ich weiss, wie so ein Baby aussieht. 2 habe ich es miterleben dürfen. Also das ist schon schön, wenn man es dann badet. Das ist ja so, ja, Blut und so Fett und so. Nicht einfach so ein herziges zum Verknuddeln, sondern man muss es zuerst waschen. Niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst. Und jetzt die 3 Wörter. Du sollst leben. Nehmt das als Wort vom Heiland an jedes von uns mit und an die Gemeinde. An die Gemeinde in der Schweiz 2015. Du sollst leben. Und der Hesekiel wiederholt immer. Es geht auch wieder. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Das ist das, was der Herr auf dem Herzen hat. Und das hat er auf dem Herzen gehabt, wo er sogar in einer Gemeinde hat lassen, schreiben, wo er gesagt hat, du bist tot. Nicht einmal mehr lau. Das ist zwar dann die letzte Schlau, aber die vorvorletzte. Da sagt er, du bist tot. Das ist eigentlich noch schlimmer. Das ist gar nichts mehr. Er sagt nur, du hast einige. Es sind noch ein paar da. Und auf die hat er geschaut. Und was er auf dem Herz hat, ist, du sollst leben und ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Ich dachte, jetzt machen wir etwas Mutiges, aber ich lasse euch das nicht laut sagen. Das ist nicht so meine Art. Ich habe es selber nicht so gern. Manche sagen etwas vor und dann müssen es alle nachsagen. Aber es ist besser, wenn wir es in Gedanken machen. Ich behaupte, außer der GVC Bern kennt ihr mindestens noch 3 Gemeinden in Bern. He? Ist gut. Könnt ihr euch schnell überlegen, wie die heissen? Und jetzt sagst du für dich im Stillen mal, für die Erste, für die, die vielleicht du noch am liebsten hast, Liebe, Gemeinde sowieso. Du sollst leben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Kannst du dir das mal vorstellen? Setz einen Namen ein. Ja, liebe GVC, Bern natürlich auch. Natürlich, du sollst leben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gerade da auch nicht dran. Das ist eine. Da kommen die Jungen zusammen. Manchmal hört man ein Musik. Habt ihr ein paar? Du sollst leben. Nehmt wir das auch mit in euer Gebet? Geht doch einmal Gemeinden von Bern durch. Ich weiss, für die einen machen das vielleicht schon. Und die einen haben einfach vielleicht noch eine andere Gemeinde, die auch betet für sie. Mal schauen, was es alles gibt in Bern. Wahrscheinlich werden ihr nie alles herausfinden. Da hat es noch solche, die nie einen Inserat haben. Und wenn man Gemeinden Bern geht, googeln, findet man sie vielleicht auch nicht. Vielleicht im Internet auch nicht präsent. und werde davon nicht einmal von Google gefunden, bis hin zu Hausgemeinschaften. Und der Herr Jesus sagt, du sollst leben. Das ist eigentlich die Haltung, die ich möchte haben. Soll ich euch jetzt noch schockieren? Darf ich da nie mehr kommen? Vielleicht funktioniert es bei den einen nicht, weil es das einfach nicht gibt. Aber vielleicht gibt es bei Bahnen eine Gemeinde, wo es nie würdet hergehen würde. Hä? Wir müssen nicht nicken, wir müssen keine Zeichen geben. Ihr richtet niemand, ihr seid ganz in der Schrift und ihr segnet sowieso schon alle, dann könnt ihr da jetzt nicht mitmachen. Aber wenn es eine gibt, wo ihr sagt, also die gehe ich nicht her. Du sollst leben. Ich habe gedacht, ich hätte den Titel auch können sagen. Zuerst habe ich geschrieben, Jesus gibt nicht so schnell auf. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist falsch. Ich muss sagen, Jesus gibt nicht auf. Er hebt durch. Er hebt durch. Das heisst nicht, dass er bei jedem erfolgreich ist. Beim Judas war es nicht gewesen. Aber bis zuletzt, hat das Letzte, ist er gesagt, warum, mein Freund, verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Er hat ihn freundlich angesprochen. Seine ganze Liebe. Er hat schon gewusst, prophetisch, dass der Judas nicht wird umkehren. Trotzdem hat er ihm seine Liebe geschenkt. Aber seine Haltung war, er hätte auch wollen, dass der Judas lebt. Und eine von diesen 12 Säulen von der ersten Gemeinde wird, das hätte er wollen. Wenn der Judas noch Buss da hätte, er wäre Apostel gewesen nachher. Genauso wie der Petrus und der Johannes und der Jakobus und alle anderen. Der Herr Jesus hätte ihn nicht aufgegeben. Du sollst leben, wenn es eine Gemeinde gibt, die sagt, dort würde ich das allerletzte her. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Ich habe gedacht, soll ich Namen aufzählen? Dann würde ich plötzlich sagen, ja halt, aber die doch nicht! Wenn denen ihre Gründer wüssten, was die heute verkündigen, der würde sich im Grab umdrehen. Gibt's das? Du sollst leben! Wenn ich einen anderen Namen würde sagen, dann würde jemand sagen, ja stopp! Aber da habe ich also gehört, das ist die grosse Hure. Also die doch nicht. Einige wissen, von wem ich rede. Wer schon so verglichen worden ist. Ich kenne von den Menschen, die Jesus als ihren Retter bekennen. Einer hat 17 Jahre in unserem Schulhaus geputzt. Ich habe ihm mal einen Jesus-Film auf Italienisch dann geschenkt. Er hatte Freude gehabt. Und irgendwann mal sind wir auf etwas anderes gekommen. Osterhase, und ich gesagt, ja, es wäre eigentlich eher eigentlich das Lamm, oder? Und dann hat er irgendwie gesagt, ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, oder so ungefähr. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Der hat als Bub irgendwie sie auf die Johannespassion gesungen in der Kirche. Und er hat mir gesagt, er hat seine Mutter immer auf den Knien gesehen, Katholik. Und er hat gesagt, Gesù, il mio Salvatore. Jesus ist mein Retter. Ja, er ist dem sein Retter, glaubst du? Ich bin sicher, den Ezio sehe ich im Himmel wieder. Jetzt kommt er manchmal noch aushelfen, ich habe jedes Mal Freude, wenn er mal noch kommt, putzen. Denken wir daran. Jesus, wo er jemanden findet. Er sagt, du sollst leben. Für das ist er gestorben. Und so verstehe ich es. Wenn ich sage, wir wollen eine segnende Gemeinde sein. So, dass wir das aussprechen über den anderen Gemeinde und sagen, Herr, und das soll geschehen. Sie sollen können unerrettete ansprechen. Das gefällt dem Herr Jesus viel besser, als wenn wir irgendein Gefühl haben, aber auf diese Art ist es dann zu weltlich. Wenn man segnet, wahrscheinlich werden Fehler gemacht. Beten wir für die Menschen, die es auf dem Herzen haben, Leute zu erreichen, die man nicht so einfach in so einen Saal hineinbringt. Und die sich überlegen, und wo einfach nach Methoden greifen, die sagen, so kommt jemand. Mit Theater. Eine Zeit lang hat man Film gezeigt, hat das gezogen. Das zieht heute nicht mehr so, Film zeigen. Das Musical habe ich gehört. Ich habe gehört, es haben sich viele Menschen bekehrt. Und die Botschaft, die dann gekommen ist, hat das Kreuz im Mittelpunkt gehabt. Lob und Dank. Aber ich kann sagen, ja, Musical, das ist Welt. Ja, aber die Welt wollen wir ja eben erreichen. Versteht ihr? Da kommen einem dann auch mit Heilsarmee-Soldaten in den Sinn, die auch in Beizen sind, ohne dass sie selber gesoffen haben, oder? Versteht ihr? Und der Herr Jesus, der zu den Sündern ist, ging essen, ohne selber durch das ein Sünder zu werden. Er ist dort hergegangen. Und hat nicht gerade beim ersten Mal gerade alles kritisiert. Die meisten Kritik haben die Frommen müssen hören. Die eigentlich das Volk hätten sollen auf den richtigen Weg bringen und lauter nutzlose Gesetze aufgestellt haben. Die haben Kritik bekommen. Und da die anderen hat Jesus angenommen. Die haben sich aufgeregt. Dieser ist mit den Sündern und nimmt sie an. Das ist doch eine Katastrophe, so einen, haben sie gesagt. Wo so eine Gemeinschaft hat. Da wird man ja nur schon schmutzig, wenn man am gleichen Tisch sitzt. So lieb hat Jesus die Menschen. Und wir haben heute Menschen, die sich überlegen, nicht einfach, weil sie eine Gemeinde haben, die wächst, sondern weil sie Menschen erreichen und sie überlegen sich, wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Vielleicht fangen plötzlich die Leute an, so zu machen wie vor 50 Jahren. Wenn man eine Zeit lang gesagt hat, das haut jetzt nicht mehr. So machen wir es nicht mehr. Sicher ist nicht immer alles richtig gewesen, was man entschieden hat, aber wir glauben, dass Menschen betend vor dem Herrn sind und sich den Weg zeigen lassen. Und vielleicht da und dort sagen, ja, niederschwellige Angebote, schön und recht, aber wie gelingt der Schritt, die Schwellen ein bisschen dann aufzutun, ein bisschen ernster zu werden? Liliane hat mitgeschafft über Jahre an einem Frauenfrühstück und hat die Erfahrung gemacht. Aber sie bereut es nicht, dass sie mitgeschafft hat. Denn sie haben Redner geholt, die das Evangelium verkündet haben. Immer wieder sehr klare Botschaften gehabt. Aber einfach Frauenfrühstück. Und dann haben sie Zettel verteilt. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen für einen Gesprächskreis. Gut besuchte Frauenfrühstück. Null Leute, die in den Gesprächskreis haben wollen. Ja, irgendwann hat man dann aufgehört damit. Und dann haben wir gesagt, ja, es braucht noch etwas anderes. Aber segnet mir alle, die es auf dem Herzen haben, Menschen zu fischen, wo die einen machen Töff-Gottesdienst, oder? Und hoffen, dass ein paar Töff fahren kommen. Die kommen dann auch, es ist nicht jeden Sonntag, aber so von Zeit zu Zeit, irgendwo am Bodensee raus, gibt es, glaube ich, einen Töff-Pfarrer. Ich dachte, ja, ich muss auf dem TÜV sitzen, dass ich ein paar Leute ansprechen kann. Und dann kommen TÜV-Fahrer und hören dann. Versteht ihr? Tun wir da segnen, nochmal segnen. Und dann, dass es nicht dabei bleibt, wenn es einfach läuft, dass man es so lässt weiterlaufen, sondern dass es wirklich weitergehen kann. Dass Menschen leben. Weil der Herr Jesus sagt, denen TÜV-Fahrer, du sollst leben oder was es auch ist. Andere haben andere Zielgruppen. Es sind schon Leute, die sind auf die verrücktesten, also nein, auf die gesegnetsten, auf die Idee kommen, wie, dass sie sich anderen nahen. Und das ist mein Anliegen. Ich habe etwas gelesen, es könnte eine Predigt sein, aber es war nur eine Schmiererei in einer Unterführung gewesen. Zwei Worte. Gemeinsam, unaufhaltsam. Von einem Fan vom FCZ gespreit gsi. Der hat den Glauben für den Fußballclub Zürich. Aber ich habe gedacht, das Reich Gottes, gemeint vom Herr Jesus, gemeinsam, unaufhaltsam. Ich rede nicht von Ökumenen, die das Kreuz dann raus tut, um mit allen einverstanden zu sein. Wir wissen, wo die Grenze ist. Wer bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Da, wo das Christusbekenntnis ist, wo die Bibel Gottes Wort ist. Und da gibt es noch viele, Gott sei Dank, Lob und Dank, es gibt noch viele, die auch diese Grundlage haben. Und andere, die vielleicht wankend werden. Die plötzlich meinen, ja, gewisse Sachen sind halt vielleicht nur so richtig überliefert. Und weiss, probiert einfach. Nur schon die Angriffe auf Gottes Wort sind Beweis, dass es Gottes Wort ist. Da ist der Find interessiert daran, dass wir nicht mehr daran glauben. Denken, ja, heute weiss man ja scheint's. ein Dreck war. Die Bibel ist die Wahrheit, ihr Lieben. Ich habe gestaunt vor einem Ameisenhaufen in diesen Ferien. Und dann hat es so Wassergräben in diesen Strösschen, oder, wo das Regenwasser kann abfliessen kann. Da waren Ameisen gewesen. Und ein Käfer etwa so gross. Ihr wisst, so gross sind die Ameisen nicht. Und das hat einfach nur gekrabbelt um den Käfer. Es hat ausgesehen wie eins durcheinander. Plötzlich hat sich der tote Käfer wegbewegt. Ich dachte, wie wissen die Ameisen, wie sie es anpacken müssen? Also da hätten wir noch 10 Personen müssen gut absprechen, wenn wir irgend so etwas Schweres tragen wollen. Und die Ameisen, die machen das einfach richtig. Alles krabbelt durcheinander. Manchmal sind es alle auf einem Weg, auf einer Strasse. Aber da krabbelt es durcheinander, aber es entsteht ein Ameisenhaufen. Alles ist richtig. Wie herrlich ist Gott. Wir sind wirklich nicht die Dummen. Sondern wir sind irgendwie realistisch. Und wir glauben, was man glauben kann und was man glauben soll und darf. Da bleiben wir dran und segnet und wünscht uns und betet für gesegnete Gemeinden. Betet, dass wir auch da in unserer Mitte können erkennen, einfach wie wir den Auftrag, den Jesus für uns hat, können wahrnehmen. Und jeder hat noch in seinem eigenen Leben einen Auftrag. Der Herr Jesus sagt, du sollst leben und du sollst ein Segen sein. Und wenn ich vorher gesagt habe, man sagt, vielleicht bei gewissen Gemeinden, aber die sicher nicht. Kann es sein, dass jemand da drin ist, der sagt, ja, aber mich sicher nicht. Falls es das hat. Wenn ich sage, du sollst ein Segen sein, dann sage ich, ja, weißt du, du kennst mich nicht. Nein, bei mir. Bei mir ist das nicht möglich. Sagt der Herr Jesus ganz besonders. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Herr Jesus, du siehst, es ist mir einfach auf dem Herzen. Und dass wir einen weiten Blick haben. Und dass wir, wie der Paulus am Anfang vom Korintherbrief, wenn wir andere Gemeinden anschauen, sehen, wo ihr Einsatz ist und was sie wettet. Und wie sie von Herzen dabei sind. Du hast auch der Gemeinde Ephesus einmal gesagt, aber das hast du. Da hast du sie wieder gelobt. Nach der Kritik hast du sie wieder gelobt. Herr Jesus, dass wir sehen, es sind goldige Leuchter. Und sollen gemeinsam leuchten und stärker leuchten und mehr Menschen erreichen. Wir bitten dich und danken dir von Herzen. Amen. Und Herr Jesus, so danken wir dir jetzt auch, dass wir noch dürfen essen und trinken. Danke für die lieben Geschwister, die das vorbereitet haben. Und danke, dass du mit uns kommst und uns segnest und behütest. Herr, da wo auf der Welt eine falsche religiöse Einheit sich noch wird bilden, dem hebst du das echte, wahre entgegen. Die Einheit von denen, die dich, Herr Jesus, im Herzen haben und in verschiedenen Gemeinschaften mit verschiedenen Namen zusammenkommen. Und wo betet, Herr, dein Name soll verherrlicht sein. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel und so auf der Erde. Gib uns alles, was wir nötig haben, Tag für Tag. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führ uns, dass wir in der Versuchung standhaft bleiben. Führ uns und erlöse uns vom Bösen, weil dir das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit gehört in Ewigkeit. Amen. Amen und ein gutes Miteinander noch. Oder Prost miteinander. Vielen herzlichen Dank.